Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Du Steffen, ich habe letzte Woche einen unserer Hörer getroffen und es gab einen Daumen hoch für uns. Man hat sich
Sehr
gefreut.
schön, sehr schön. Man hört uns, jawohl.
Ja, genau, man hört uns. Also schöne Grüße nach Zwickau, falls man uns auch weiterhört. Ja, und dann starten wir mal so in unsere fachlichen Dinge rein, Steffen. Ich muss ja so ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen. Diejenigen, die letzte Woche unseren Podcast gehört haben, da hatte ich über die 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnung berichtet und auch darüber, dass es kaum Änderungen zur ursprünglichen Version aus dem August 2025 gab. Und das war nicht ganz richtig, denn tatsächlich sind in letzter Sekunde zwei Punkte gestrichen worden. Einmal die Aufteilung des Gesamtkaufpreises für bebaute Grundstücke. Da unterteilt man ja immer in das Grundstück und dann das Gebäude. Der Teil ist gestrichen worden. Und tatsächlich, wenn es um die kürzere Nutzungsdauer von Gebäuden geht, da hatte ich ja berichtet, dass es da entsprechende Verschärfungen geben soll durch diese Verordnung. Auch das ist dann final noch gestrichen worden, sodass es am Ende, vor allem bei der großen Änderung, bleibt, dass eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert jetzt eine fixe absolute Grenze von 30 Quadratmetern beziehungsweise dann eine Wertgrenze von 40.000 Euro haben. So, das zur Klarstellung. Und jetzt darfst du noch mal fachlich starten, Steffen.
Genau, die Minijobzentrale hatte sich am 5. November nochmal geäußert zu den Regeln, die für schwankende Verdienste bei Minijobbern gelten sollen. Gerade bei Minijobbern ist das ja ein Riesenthema. Und die haben klargestellt, dass das geht. Also ist erstmal wichtig zu wissen, also schwankende Verdienste sind möglich, allerdings nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Erste Regel, die Jahresverdienstgrenze darf nicht überschritten werden. Das ist also, kann man sich ausrechnen, 12 mal 556 Euro fürs laufende Jahr sind 6.672. Nächstes Jahr steigt der Mindestlohn, damit auch automatisch, wie wir wissen, ja die Monats- und die Jahresverdienstgrenze. Und dann sind das 603 Euro im Monat beziehungsweise 7.236 Euro. Allerdings dürfen diese Schwankungen nicht so sein, dass der Charakter des Minijobs Schwankungen denn aussehen werden. Das mag bei Betrieben, die Saisonarbeit haben, einfach sein. Aber auch wenn die Schwankungen nicht geplant erfolgen, dann ist das zweimal im Jahr möglich. Allerdings darf in diesen beiden Monaten dann die Monatsverdienstgrenze nicht um das Doppelte überschritten werden. Alles nicht ganz einfach, aber wichtig ist erstmal die Erkenntnis, dass es geht und dass es Regeln gibt, die es dann einzuhalten gilt.
Ja, das heißt Minijob, aber tatsächlich. Intellektuell ist das schon ein ganz schön komplizierter Themenbereich. Also ich staune da immer
Naja, es
wieder.
gibt ja auch die Meinung, das komplett abzuschaffen. Mal sehen, ob sich diese Meinung vielleicht irgendwann mal durchsetzt. Also hätten wir dieses Thema nicht. Allerdings betrifft das mittlerweile einen großen Bereich unserer Wirtschaft. Also das wird jedenfalls nicht ohne Widerstand gehen.
Ja, so, wie finde ich jetzt den Bogen zur Grundsteuer? Die beschäftigt uns ja nun auch schon ein paar Jahre. Und da kann man ja dann auch drüber nachdenken, ob denn das alles so gerecht ist, wie dann die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer beim Einzelnen ankommt. Thüringen hat sich nun überlegt, ein Gesetz zur Anpassung der Grundsteuerreform zu erlassen. Ab dem 01.01.2027 soll es hier dann geringere Steuermesszahlen für Wohngrundstücke geben. Und im Gegenzug höhere Steuermesszahlen für Nicht-Wohngrundstücke. Da hat man also gemerkt, Wohngrundstücke werden anscheinend zu sehr belastet und diese Belastung soll gesenkt werden. Dann einfach nur als kleine Nachricht. Der Bundestag hat am 7. November 2025 dann festgestellt, dass die Finanzierung des Deutschland-Tickets bis 2030 finanziell abgesichert ist. Da wird es dann einen Preisanstieg ab 2026 von 58 € auf 63 € geben. Aber dann die entsprechende Differenz, die trägt dann eben entsprechend der Bund. Und ja, wie gesagt, alles ist erstmal für die nächsten Jahre abgesichert. Ein steuerlicher Vorschlag erstmal aus Sachsen, den fand ich ganz interessant, deshalb wollte ich Ihnen davon berichten. Also wie gesagt, das ist nichts final, das soll erstmal nur ein Vorschlag für die Finanzministerien sein. Die haben gesagt, bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, da gibt es doch bisher eine Grenze von 800 €, die wollen wir auf 1.200 € erhöhen. Also bis zu der Höhe könnten dann die Betriebsausgaben sofort in voller Höhe abgezogen werden. Finde ich eine ganz interessante Idee, weil das dann also tatsächlich schnell geht, vieles auch vereinfachen oder erleichtern würde. Also mal sehen, ob sich die anderen Bundesländer darauf einlassen und Sachsen hier dann ein Vorreiter in dem Bereich ist. Dann auch wieder die Bundesregierung vom 7. November. Sie sehen, man war sehr fleißig jetzt noch vorm Jahresende. Sie können jetzt Ihren Fahrzeugschein bei der sogenannten iKFZ-App hochladen und dann eben auch entsprechend digital nutzen. Für diejenigen, die Personalausweise haben, die schon elektronisch geführt werden und wo Sie dann ein entsprechendes Kennwort haben oder eine Kennzahl, können dann also, ich habe es geschafft, für meinen Privat-Pkw innerhalb von einer Minute dann den Fahrzeugschein dann in diese App reinladen. Und dann kann man zum Beispiel bei Verkehrskontrollen dann nur noch diese App zeigen und muss dann deinen Fahrzeugschein nicht mehr in Papier dabei haben. Also sehr angenehm, und tatsächlich auch mal ein kleiner Schritt in Richtung Digitalisierung. Das BMF hat am 10. November ein Schreiben rausgebracht. Da geht es um den Vorsteuerabzug, wenn ich zum Beispiel erstmal Regelbesteuerer war, also umsatzsteuerlich, und dann zum Kleinunternehmer werde, oder was ist eigentlich, wenn ich Kleinunternehmer war und dann zum ganz normalen Regelbesteuerer werde? Was passiert mit meinem Vorsteuerabzug? Das klärt das BMF in diesem Schreiben vom 10.11. Vor allem geht es natürlich dann darum, muss ich beim 15a USTG Anpassungen vornehmen oder nicht? Dann weitere kurze Informationen. Der GKV-Zusatzbeitrag wird ab 2026 nun 2,9% betragen. Wir hatten schon darüber berichtet. Das waren dann noch die ganzen Vorstufen. Jetzt ist das Ganze veröffentlicht und damit kommt ab 2026 dann diese neue, ja, Preiserhöhung, hätte ich fast gesagt. Ja, und dann hast du noch was für uns, Steffen, vom
Genau,
SGB VI.
der Entwurf des Anpassungsgesetzes ist am 6. November 2025 in dritter Lesung angenommen worden. Also wird es demnächst auch ein Gesetz geben. Es geht um die kurzfristige Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben und entschuldige mir mal das Bild, aber um in der Branche zu bleiben, rinnende in eine Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Wir hatten das schon mal in der Corona-Zeit. Also die Zeitgrenzen werden von bisher 70 Arbeitstagen wieder, muss man ja sagen, auf 90 Arbeitstage erhöht, 3 Monate oder 15 Wochen. Aber es gibt noch eine Neuigkeit, nämlich, dass die bisher einmalig, die bisher feststehende Befreiung von der Versicherungspflicht durch den Arbeitnehmer einmalig zurückgenommen werden kann. Also einmal kann der Beschäftigte beantragen, die Befreiung von der Versicherungspflicht aufzuheben. Auch wie gesagt, nur einmal, man darf also nicht mehr hin und her, aber das war bislang ja gar nicht möglich. Ja, so viel zum SGB VI.
Ja, spannend, was da kommt. Spannend, was sonst noch kommt. Der Bundestag hat am 6.11. zu einer aus der OECD kommenden Initiative etwas beschlossen. Und zwar sollen Kryptowerttransaktionen jetzt steuerlich erfasst werden. Das bedeutet, dass die Kryptowertplattformen dann verpflichtet sein werden, Transaktionen, aber auch Nutzer an die Finanzbehörden zu melden. Klar, ne, es geht eben um Transparenz. Es geht darum, dass dann die Finanzbehörden wissen, was passiert ist und ob es da steuerliche Vorgänge gab. Und dann, wie gesagt, das ist dann Teil einer großen internationalen Initiative. Jetzt sind wir hier schon bei Schritt 8 von ja, bisher 7 vorausgegangenen. BMF hat am 11. November auch noch ein Schreiben von 9 Seiten rausgebracht. Da geht es um die steuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten. Insgesamt geht es da um vor allem den Ladestrom für Hybrid- und E-PKWs. Was ist dann vor allem, wenn der Arbeitgeber dann irgendwelche Ladeeinrichtungen zur Verfügung gestellt hat? Was ist, wenn eben, wie gesagt, der Strom zur Verfügung gestellt wird und, und? Was sind da die lohnsteuerlichen Folgen? Die werden also in diesem BMF-Schreiben geklärt. Dann für viele, wir waren gerade schon bei der Grundsteuer, die sich ja mit der Grundsteuer auseinandersetzen und dafür interessieren, das Grundsteuerbundesmodell. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Einmal gibt es das Bundesmodell so als Standardmodell, aber dann konnten ja die Bundesländer auch ihre eigenen Modelle anpassen. Aber zum Grundsteuerbundesmodell wird es am 10. Dezember um 9 Uhr den Verkündungstermin geben, wie denn der BfH dieses Bundesmodell einschätzt. Also, na, ob das aus deren Sicht so rechtmäßig ist oder ob die Verfassungsprobleme sehen und es vielleicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Also müssen wir mal schauen. Hier werden drei Fälle besprochen. Einmal einer aus NRW, einer aus Sachsen und einer aus Berlin, sodass dann hoffentlich dann eben auch das Modell dann umfassend beleuchtet wird durch den BfH. Ein Hinweis auf eine Ausschlussfrist für all diejenigen, die Verluste bei Kapitalvermögenseinkünften gemacht haben und gern diese in ihre Einkommensteuer dann ansetzen wollen würden. Die müssen eine entsprechende Verlustbescheinigung bei ihrer Bank beantragen, dann auch mit dem entsprechenden Formular der Bank. Das geht aber nur noch bis zum 15. Dezember. Also schnell noch diesen Antrag stellen. Ansonsten, wenn der 15. Dezember verstreicht, dann ist solch ein Antrag nicht mehr möglich. Und dann zum Schluss noch von mir ein Hinweis, eine Bitte, weil wir immer wieder feststellen, dass die Bewilligungsstellen bei nicht rechtzeitig oder nicht vollständig beantworteten Rückfragen in der Zwischenzeit dazu tendiert, dann auch Ablehnungsbescheide in die Welt zu setzen und dann zwar für die komplette Corona-Hilfe diese dann abzulehnen. Bitte also, wenn es Rückfragen gibt, die Fristen, die gesetzt sind, einhalten und bitte vollständig beantworten. Wie gesagt, es drohen dann Ablehnungsbescheide. Das kann immer auch ein Haftungsfall dann werden. Und dann nochmal ein Hinweis, Informationen kann ich dann beim verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht mehr nachliefern. Also ich muss das alles jetzt noch gegenüber der Behörde machen. Also sich darauf zu verlassen, das geht dann alles noch beim Verwaltungsgericht. Das ist dann nicht mehr möglich. So, das waren erstmal die Informationen. Es passiert viel jetzt zum Jahresende. Kommen wir nochmal zu den aktuellen Urteilen. Und da hast du uns was Spannendes aus dem, ja, BGB-AT meintest du, also aus dem allgemeinen Teil des BGB mitgebracht.
Genau. Es geht um einen Oldschool-Betrug. Kurz den Fall. Kläger und Beklagter hatten sich vorgerichtlich auf die Zahlung einer Vergleichssumme verständigt. Es ging um Pflichtteilsansprüche. Der Gläubiger sollte 30.000 Euro vom Schuldner bekommen. Das wurde also schriftlich verfasst. Dann mit der Post geschickt. Dieser Brief wurde abgefangen und die Kontonummer geändert, beziehungsweise die IBAN. Auf diese IBAN zahlte dann auch der Schuldner. Das kam natürlich nicht beim Gläubiger an, der dann den Schuldner verklagt hat. So, der Bundesgerichtshof hatte erstmal die Frage zu klären, ist es denn überhaupt noch ein Vertrag, wenn sich die IBAN ändert? Ja, sagt er, weil das ist keine wesentliche Vertragsvereinbarung, sondern betrifft eher nur die Abwicklung dieser Vereinbarung. Insofern sagte der Bundesgerichtshof, ja, der Vertragsschluss ist dadurch nicht beeinflusst. Und nun stellt sich die Frage, wer trägt denn das Risiko, dass das Geld nicht ankommt? Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja, guck ins Gesetz, Paragraph 270 Absatz 1 sagt, Schuldner einer Zahlung trägt die Gefahr bis zum Eintreffen beim Gläubiger. So war das auch hier. Dann wollte sich der Schuldner noch damit retten, dass es in diesem Paragraphen eine Ausnahme gibt, dass also die Gefahr auf den Gläubiger übergeht, wenn durch den die Gefahr erhöht worden ist. Ja, sagte der BGH, das ist tatsächlich so. Allerdings trifft hier den Gläubiger ja keine Schuld. Wir wissen nicht, wer die IBAN verändert hat. Insofern griff auch die Ausnahme nicht. Ja, was soll ich sagen? Der Schuldner musste zweimal bezahlen.
Wann ist denn das Urteil?
Ja, BGH, das Urteil ist vom 8. Oktober 2025 zum Aktenzeichen Römisch 4 ZR 161 aus 24. Vielen Dank für den Hinweis.
Ja, sehr gerne. Ich habe ein Urteil mitgebracht vom BFH. Da geht es mal wieder um die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Wir erinnern uns, grundsätzlich sind Gewerbebetriebe verpflichtet, die Gewerbesteuer zu zahlen. Es sei denn, ich kann zum Beispiel diese erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung in Anspruch nehmen. Die habe ich aber nach dem Gesetzestext, nach Paragraph 9 Nummer 1 Satz 2 folgende Gewerbesteuergesetz nur dann, wenn ich eigene Grundstücke halte und verwalte. Es gibt Ausnahmen. Das Gesetz sagt uns auch, wenn du zum Beispiel Kapitalvermögen hast, dann ist das nicht schädlich. Das ist jetzt nicht befreit von der Gewerbesteuer, aber es ist nicht schädlich. Ja, und jetzt hatte aber jemand kein Kapitalvermögen bei sich in der Bilanz, sondern zwei Oldtimer standen im Anlagevermögen. Und da war die Frage, sind diese Oldtimer schädlich? Und da hat der BFH gesagt, ja, im Gesetz steht halt nur Kapitalvermögen, ist okay, aber da steht nichts von irgendwelchen anderen Anlagegütern, die du so hast. Und damit ist einfach schon das Halten von diesen Oldtimern komplett schädlich. Bedeutet, ich habe also gar keinen Anspruch mehr auf diese erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung und muss voll Gewerbesteuer zahlen, einfach weil ich diese Oldtimer gehalten habe. Auch das Argument, damit wollte ich ja keinen Gewinn machen, keinen Gewerbeertrag erzielen, das haben die nämlich hervorgebracht, hat der BFH vom Tisch gewischt. Der hat gesagt, das steht nicht im Tatbestand. Das ist ein Teil der Rechtsfolge, aber es steht nicht im Tatbestand. Und im Tatbestand steht ja mit nur Kapitalvermögen darfst du haben. Keine Oldtimer. Also von daher, wenn Sie diese erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung in Anspruch nehmen, achten Sie darauf, dass Sie sich wirklich an den Gesetzeswortlaut halten. Der BFH ist hier sehr, sehr streng. Das ist das Urteil vom 24. Juli 2025 zum Aktenzeichen Römisch 3R23 aus 23.
Ja, wir haben ja relativ selten hier mal Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Jetzt haben wir mal eine und die knüpft an die Diskussion, die wir schon vor Monaten hier mal dargestellt haben. Seinerzeit ging es um die Höhe des Mindestlohns. Es gab ja die politische Forderung, den auf 15 € festzusetzen. Die Begründung war seinerzeit ein Blick in die Mindestlohnrichtlinie der EU, in der vorgeschlagen worden ist, den Mindestlohn bei 60% des Bruttomedianlohnes oder 50% des Bruttodurchschnittslohnes in dem jeweiligen EU-Land festzusetzen. Das waren seinerzeit rechnerisch diese 15 €. Mit genau dieser Vorschrift hatte sich, der EuGH jetzt zu befassen. Und den anderen Vorschriften dieser Richtlinie auch und hat sie für unwirksam erachtet. Hat also gemeint, das wäre also ein Eingriff in die Autonomie der EU-Staaten, die durch die EU-Verträge nicht mehr gedeckt ist. Und hat also gesagt, diese Art der Berechnung kann man den EU-Staaten nicht vorgeben. Das hat jetzt keine direkte Auswirkung auf den Mindestlohn in Deutschland, weil wir alle wissen, ja, der durch eine Mindestlohnkommission festgelegt wird. Aber diese Entscheidung wird durchaus die politische Diskussion beeinflussen. Das ist die Entscheidung des EuGH vom 11.11.2025 zum Aktenzeichen C19 aus 23. Ja, und dann habe ich noch eine Entscheidung mitgebracht mit einem sehr großen Aufregungspotenzial. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer hatte zur Begründung seiner Krankschreibung eine AU-Bescheinigung vorgelegt, die er zuvor im Internet gekauft hatte. 39,95 habe ich gegoogelt, kann man unter einer Seite, für die ich hier keine Werbung machen möchte, sich eine EU-Bescheinigung im Internet kaufen. Gibt da so seine Symptome an und bekommt dann tatsächlich per E-Mail eine AU-Bescheinigung übersandt, die einem Original sehr ähnlich aussieht. So, die hatte der Arbeitnehmer eingereicht und damit suggeriert, tatsächlich von einem Arzt diese Bescheinigung bekommen zu haben. Das fand der Arbeitgeber überhaupt nicht gut, hat dann wegen Betrugsversuchs gekündigt. Und ja, was mich entsetzt hat, war, in der ersten Instanz hat die Kündigungsschutzklage tatsächlich, hatte die Erfolg. Also der Arbeitnehmer ist in der ersten Instanz mit dieser Masche durchgekommen. Allerdings, zu aller Beruhigung, hat das LAG Hamm dieses Urteil korrigiert, aufgehoben und festgestellt, dass das natürlich ein Betrugsversuch ist, wenn man suggerieren möchte mit dieser Bescheinigung, dass ein Arzt jemand krankgeschrieben hätte. Und hat dann dieses Urteil aufgehoben und die Kündigung für rechtens erachtet. Das ist die Entscheidung des LAG Hamm vom 5.9.2025 zum Aktenzeichen 14 SLA 145 aus 25.
Boah, vielen Dank, Steffen. Das war ja jetzt hier nochmal Druckbetankung mit Informationen. Schön, dass du dabei warst. War mir wieder ein
Ja,
Fest.
gerne.
Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.